Ja, dann an alle neue Ankömmlinge nochmal herzlich willkommen. Jetzt geht es um einen Vortrag von Johannes Lichti, das Bundesverfassungsgericht, vor allem das interessante Urteil vom 2. März. Und ja, ich bitte.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier wieder versuchen kann über das Bundesverfassungsgericht und was hat es mit dem Datenschutz zu tun? Schützt es unsere Grundrechte? Inwieweit kann es unsere Grundrechte schützen und wo sind auch die Grenzen, das Bundesverfassungsgericht sprechen kann? Eine Moderation hat es schon gezeigt. Ich habe also aufgrund kurzfristig eingetretener Ereignisse den Vortragstitel etwas umgestellt. Ich glaube, es ist doch stößt auf allgemeines Interesse, dass natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März zur Vorratsdatenspeicherung im Vordergrund steht. Gliederung meines Vortrags. Ich möchte zuerst etwas sagen, welche Bedeutung haben überhaupt die Grundrechte und das Bundesverfassungsgericht im Konzert mit der Verwaltung, mit dem Bundestag, mit dem Gesetzgeber, weil das muss man ein bisschen verstehen, um überhaupt auch diese Urteile richtig lesen und einordnen zu können. Die Hauptfrage, die wir uns natürlich stellen müssen, gibt es so etwas wie, ich habe es mal genannt, aktualisierte Grundrechte im digitalen Zeitalter. Also ist denn unsere Grundrechtsordnung überhaupt noch in der Lage, tatsächlich die neuen Herausforderungen anzunehmen? Das natürlich vor dem Hintergrund des Urteils vom 2. März zur Vorratsdatenspeicherung. Ich hoffe, dass das auch auf Ihr und Euer Interesse stößt, wenn ich da durchaus etwas ausführlicher bin und auch Kernzitate des Bundesverfassungsgerichts hier auch bringe. Und dann zum Schluss natürlich die Frage, welche Folgerungen ergeben sich daraus, wie könnte es weitergehen? Gut, wenn wir jetzt gucken, wie die Grundrechte entstanden sind, dann wissen wir oder haben das in der Schule alle mal gelernt, es gab 1848 mal eine gescheiterte Revolution in Deutschland, die hat aber in der Paulskirchenverfassung 1848 einen Grundrechtskatalog gemacht, der immer noch, sag ich mal, prägend ist, auch für den Grundrechtskatalog des Grundgesetzes, der 1949 dann eingeführt wurde und 1992 nicht zu vergessen in der sächsischen Verfassung. Das sind Stichworte allgemeines Persönlichkeitsrecht, Briefgeheimnis, Fernmeldegeheimnis, Wohnungsgrundrecht, Meinungsfreiheit. Das sind so klassische Grundrechte in einer Welt, wo es noch keine Computerisierung, Digitalisierung gegeben hat. Gut, die Frage ist eben, was sind denn aktualisierte Grundrechte im digitalen Zeitalter? Da muss ich kurz darauf eingehen, erwähnen natürlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das Telekommunikationsgeheimnis, das zentrale Grundrecht nach Artikel 10, bei dem es auch bei einer Vorratsdatenspeicherung ging und ganz neu das sogenannte Grundrecht auf die Integrität informationstechnischer Systeme, was ganz was Neues, was das Bundesverfassungsgericht vor 2 Jahren erfunden hat. Ja, und dahinter, wenn ich es jetzt nochmal plakativ zuspitze, die Frage, gibt es ein grundgesetzlich garantiertes Grundrecht auf Anonymität? Fragezeichen, gibt es das? Oder gibt es nur einen sogenannten Kernbereichschutz? Also in meiner allereigensten Intimsphäre ist nur die geschützt. Und gibt es vielleicht auch nur einen Schutz gegen Bewegungs- und Kommunikationsprofile? Also wenn die Verdatung und die Informationen, die jemand über mich hat, praktisch alles abdeckt, was man über mich wissen kann. Das ist sozusagen das Spannungsfeld, das Grundrechtliche, in dem die digitale Welt heutzutage steht. Gut, welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht? Wir haben Gewaltentrennung. Das heißt, wir haben grundsätzlich 3 Staatsgewalten in Deutschland. Wir haben die Gesetzgebung, wir haben die Verwaltung, die die Gesetze ausführt und wir haben die Rechtsprechung, die prüft, ob die Verwaltung die Gesetze richtig angewendet hat. Denn der Grundsatz Artikel 1 Absatz 3, die Bindung der Staatsgewalt an Recht und Gesetz, das klingt sehr banal, ist aber sehr grundsätzlich. Das heißt, der Staat darf grundsätzlich nur das tun, also mich behelligen, irgendwas von mir wollen als Bürger, wenn das in einem Gesetz steht. Das ist sozusagen der Kern des Rechtsstaats. Also Staaten, die keine Rechtsstaaten sind, da kommt da mal ein König oder ein Diktator auf die Idee, ich will jetzt mal was von dir. Das geht im Rechtsstaat nicht. Und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht wacht eben insbesondere über die Rechte, Grundrechte, ob der Gesetzgeber oder die Verwaltung dort die Grundrechte einhalten. Also die Grundrechte sind sozusagen die grundlegendsten Rechte, die ein Bürger hat. Das Bundesverfassungsgericht ist aber jetzt nicht ein Gericht, das jetzt bis in alle Einzelheiten prüft. Das wird, glaube ich, sehr schwer verständlich, wenn man nicht Jura studiert hat. Das Bundesverfassungsgericht sagt, ich prüfe nur spezifisches Verfassungsrecht. Das heißt ungefähr so viel, ich gucke jetzt nicht ganz genau, ob das jetzt tatsächlich nach Recht und Gesetz dem entspricht, sondern ich gucke nur, ob es den Grundrechten entspricht. Das ist jetzt sehr schwer verständlich, aber das kann zum Beispiel bedeuten, dass ein Gesetz durchaus, sag ich mal, in Einzelheiten nicht ganz verfassungskonform ist, aber das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, den Grundrechten entspricht es noch einigermaßen und so genau prüfe ich nicht nach, weil das ist die Aufgabe der Fachgerichte, beispielsweise der Zivilgerichte, der Verwaltungsgerichte, der Sozialgerichte. Natürlich ist das nicht genau abgrenzbar, da hat sich das Bundesverfassungsgericht auch so einen Spielraum erhalten, wo sie dann sagt, naja, da wollen wir jetzt nicht drüber judizieren, warten da noch ein bisschen ab. Es gibt so etwas wie eine richterliche Zurückhaltung, das heißt, der Gesetzgeber ist ja gewählt. Der Gesetzgeber ist der Landtag und der Bundestag, die sind von uns allen gewählt. Und da sagt das Gericht natürlich damit einer gewissen Berechtigung, wie komme ich als Gericht eigentlich dazu, jetzt den Willen des demokratisch legitimierten Bundestages jetzt einfach mal für verfassungswidrig zu erklären. Deswegen versucht das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich, die Rechtsnormen aufrechtzuerhalten, also nicht für nichtig zu erklären. Man könnte sagen, das Bundesverfassungsgericht repariert die Gesetze durch die sogenannte verfassungskonforme Auslegung, das ist dieser Fachbegriff. Das heißt, das Gericht erkennt ganz eindeutig, naja, eigentlich hat der Gesetzgeber was gewollt, was gegen die Verfassung verstößt, aber ich bin lieber ein bisschen zurückhaltend und höflich gegenüber dem Bundestag und deswegen sage ich das nicht so laut und sage, ja, der Gesetzgeber hat ja eigentlich das gemeint. Das hast du doch sicher so gemeint, lieber Gesetzgeber, und deswegen werden wir in Zukunft dieses Gesetz so auslegen. Das bedeutet, ist natürlich auch, sag ich mal, ein bisschen Schmu, aber das ist so da eine Höflichkeitsformel zwischen Bundesverfassungsgericht und dem Bundestag. Und deswegen ist eine Nichtigerklärung äußerst selten. Also dass das Bundesverfassungsgericht wirklich sagt, dieses Norm, dieses Gesetz, was du Bundestag gemacht hast, ist nichtig, das kommt eigentlich ganz selten vor, ist letzte Woche passiert bei der Vorratsdatenspeicherung. Das deutet schon an, wie wichtig das Urteil auch ist. Gut, das Bundesverfassungsgericht, ganz kurz, hat einen dreigliedrigen Prüfungsschritt. Es prüft zunächst, greift das Gesetz oder das Handeln der Verwaltung überhaupt in den Schutzbereich des Grundrechts ein. Dann kann aber dieser Eingriff auch gerechtfertigt sein. Es muss aber geeignet, erforderlich und angemessen sein. Also geeignet, gemessen an dem Ziel, erforderlich, gemessen an dem Ziel und auch angemessen im Einzelfall. Und das Bundesverfassungsgericht prüft auch, sind denn Verfahrensregelungen zum Schutz dieses spezifischen Grundrechts eingehalten worden. So, dann gucken wir mal, wie sich die Grundrechte, sage ich mal, etwas aktualisiert haben. Ist Ihnen euch sicher bekannt, 1983, das berühmte Volkszählungsurteil, da hat das Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht in Verbindung mit dem Menschenwürdegrundsatz Artikel 1 Absatz 1 ein neues Grundrecht kreiert, nämlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Was ist das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung? Es ist im Kern das Recht, dass ich selbst über meine eigenen Daten verfügen können soll. Das heißt, ich habe grundsätzlich zu entscheiden, welches Datum gebe ich von mir weiter, wie wird dieses Datum weiter verarbeitet, an wen wird es weitergegeben. Man kann nur kurz sagen, ich muss die Herrschaft zu jedem Zeitpunkt über meine eigenen Daten behalten können. Ich denke, ein sehr, sehr wichtiger Grundsatz, den man sich auch immer wieder vor Augen führen muss. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon damals, 1983, einen sehr, sehr wichtigen gedanklichen Schritt vollzogen, also war, glaube ich, sehr, sehr vorausschauend. Sie haben nämlich nicht nur überlegt, was bedeutet es für mich, wenn ich nicht mehr die Herrschaft über meine eigenen Daten habe, sondern sie haben auch überlegt, was bedeutet es eigentlich für eine Gesellschaft, wenn die Menschen nicht mehr die Herrschaft über ihre eigenen Daten haben. Das ist im Grunde eine andere Gesellschaft, das ist eigentlich eine unfreie Gesellschaft. Und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Satz geprägt, den ich einfach vorlesen möchte, weil er einfach so grundlegend ist. Wer, also welcher Bürger, nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht abzuschätzen vermag, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen oder zu entscheiden. Also das Bundesverfassungsgericht stellt sich die Situation vor, ich gehe jetzt irgendwie einkaufen, Brötchen kaufen, da denke ich mir nichts dabei, wir sind einigermaßen anonym, ich will eigentlich nur mein Geld abgeben und die Brötchen hernehmen. Aber wenn ich jetzt denke, oh Gott, weiß der jetzt, wo ich jetzt gestern gesurft habe oder hat der jetzt meinen Brief oder irgendwie, ne, dann habe ich ein anderes Verhältnis zu dem Menschen. Und wird dann einfach irgendwann mal eine andere Gesellschaft und das darf eben nicht sein. Also das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung hat eine individuelle Dimension, da geht es um den Schutz von mir selbst, aber es hat auch eine gesellschaftliche Dimension und es ist ganz wichtig, diese beiden Dimensionen immer zusammenzudenken. 2004 Auch ein ganz wichtiges Urteil, das Urteil zum großen Lauschangriff. Da hat das Bundesverfassungsgericht auch was ganz Wesentliches festgestellt. Es hat nämlich den Kernbereich privater Lebensgestaltung auch aus der Taufe gehoben. Das sagt, es gibt Bereiche, in denen gibt es keinerlei Recht des Staates, dort hineinzuleuchten, hineinzufunken, dort irgendwelche Informationen zu erheben. Jetzt natürlich die spannende Frage, was ist der Kernbereich, inwieweit geht der? Das hat das Bundesverfassungsgericht, wie es es oft tut, ein Stück weit offen gelassen. Also ich sage mal so, das Schlafzimmer ist sicher ein Kernbereich, der Küchentisch mit der Familie ist ein Kernbereich, die Werkstatt wahrscheinlich schon nicht mehr, Hotelzimmer wahrscheinlich auch nicht mehr, könnte aber einer sein, wenn ich mich dort mit meinem Partner oder meiner Partnerin unterhalte oder so. Also der Kernbereich kann auch durchaus, sag ich mal, sich fortbewegen. Er kann auch um mir rum sein, der Kernbereich. Ich kann mich mit dem fortbewegen. Es ist also kein örtlicher Raum, sondern es ist so etwas wie ein sozialer Raum. Aber genau darum geht auch dann die gesellschaftliche und die juristische Auseinandersetzung, wo endet und wo beginnt denn der Kernbereich. Aber wichtig, es gibt so etwas wie einen Kernbereich. Die Frage ist, wo und wie weit geht der? Dann 2008, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Online-Durchsuchung. Dort hat das Bundesverfassungsgericht wiederum ein neues Grundrecht kreiert. Also es wird eigentlich immer schneller, diese Folge, wo das Bundesverfassungsgericht wichtige Neuerungen einführt. Es hat nämlich gesagt, dort, wo es nicht mehr um die Kommunikationsinhalte geht oder um die Verbindungsdaten, sondern einfach um die Veränderung, der Eingriff in informationstechnische Systeme, was noch viel mehr ist als nur ein Computer oder ein PC oder ein Netzwerk. Also es gibt das berühmte Beispiel, auch ein Herzschrittmacher ist ein elektronisches System, ein informationstechnisches System. Da habe ich grundsätzlich den Anspruch, dass der nicht von außen verändert wird. Ja? Also weil ich sozusagen darauf angewiesen bin, weil ich darauf vertraue, dass dieses System eigentlich so funktioniert, wie ich mir vorstelle, dass sich nicht ein anderer dazwischen geklemmt hat. Und das mit Grundrechtsqualität, das ist also wirklich ein ganz, ganz enormer Schritt, weil Grundrechtsqualität heißt, ich kann es im Zweifel auch einklagen. Gut, jetzt kommen wir zur Vorratsdatenspeicherung. Also, die Vorratsdatenspeicherung begann im Jahre 2006, als die EU der Meinung war, wir müssen Vorsorge dafür treffen, dass wir alle wichtigen Straftaten verfolgen können. Deswegen verpflichten wir die Mitgliedstaaten, die Verbindungsdaten der Telekommunikation aller ihrer Bürger zu speichern. Das ist sozusagen eine Ermächtigung, eine Aufforderung seitens der EU und die Bundesrepublik Deutschland war dann verpflichtet, das in Gesetze umzusetzen. Die EU hat nur festgelegt, dass die Speicherdauer mindestens sechs Monate und höchstens 2 Jahre zu betragen hat. Der Bundesgesetzgeber hat es dann Ende 2007, 2008 trat es in Kraft, das umgesetzt. Im § 113a des Telekommunikationsgesetzes hat der Bundesgesetzgeber gesagt, die Telekommunikationsanbieter sind verpflichtet, alle Verbindungsdaten zu speichern, und zwar für 6 Monate. § 113b hat dann gesagt, wenn der Bundesgesetzgeber oder Landesgesetzgeber in einem anderen Gesetz anordnet, dass dort im Grunde Abrufe möglich sein sollen, zur Gefahrenabwehr, zur Strafverfolgung oder für die Geheimdienste, dann ist das möglich. Und er hat zugleich in der Strafprozessordnung, das ist also das Gesetzeswerk, wo es um die Verfolgung von Straftaten geht, gesagt, okay, zum Zwecke der Strafverfolgung, mehr hat er nicht gesagt, darf man das abrufen. Gut. Ja, was darf gespeichert werden? Es darf alles gespeichert werden, alle Verbindungsdaten, also die Nummer des Anrufers, des Angerufenen, Beginn und Ende der Verbindung, internationale Kennung für Mobilfunkteilnehmer, die Funkzellen, damit ist natürlich auch der Standort feststellbar, bei Prepaid Beginn und Funkzelle der ersten Aktivierung und im Internet eben die IP-Adresse, die ganzen Adressen, das kennen Sie alles. Gut. Noch einmal zur Vergegenwärtigung, nach einer Vorratsdatenspeicherung dürfen die Inhalte nicht gespeichert werden. Es geht nur um die Verbindungsdaten, nicht um die Inhalte. Für die Inhalte kann man natürlich auch zugreifen, beispielsweise eben durch Telekommunikationsüberwachungsvorschriften, die es auch gibt. Und der Telekommunikationsanbieter ist sogar verpflichtet, die Weitergabe der Verbindungsdaten vor den Kunden geheim zu halten. Das stand also auch ausdrücklich im Gesetz drin. Man kann zusammenfassen, was ist die Vorratsdatenspeicherung? Die anlasslose, also ohne dass ich irgendwas getan habe, dass ich mich irgendwie strafbar gemacht, dass ich irgendeine Gefahr gemacht habe, also einfach so. Die anlasslose, heimliche, ich erfahre es nicht, und umfassende, also ohne Ausnahme, Speicherung aller Verbindungsdaten, eben ohne Verdacht auf eine Straftat oder eine konkrete Verantwortlichkeit für eine Gefahr. Das ist deswegen so wichtig, weil nach dem klassischen Polizeirecht immer der Grundsatz gegolten hat, die Polizei kann mir nur dann was, wenn ich dazu berechtigt Anlass gegeben habe. Also wenn ich jetzt, klassische Beispiel, ich renne irgendwie mit blutunterlaufenden Augen mit dem Messer durch die Straße, dann sieht jeder, der sticht jetzt vielleicht jemanden nieder, ist nicht so gut, muss ich vielleicht eingreifen. Dann habe ich sozusagen den Anlass gesetzt, aha, da passiert jetzt gleich was. Aber wenn ich irgendwie hier einen Brief abschicke oder den Telefonhörer abnehme, dann mache ich nicht irgendwas, was jetzt irgendwie gefährlich ist, aber trotzdem werde ich gespeichert. Das ist dieser fundamentale Unterschied, weil dann im Grunde die Anlässe, die den Staat rechtfertigen, mich auf mich zuzugreifen, einfach abgeschliffen werden und, sage ich mal, ja, abgeschafft werden eigentlich. Das ist also eine fundamentale Veränderung im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. In der Demokratie, im Rechtsstaat, kann es nur so sein, dass der Staat dann auf mich nur zugreifen darf, wenn ich dazu Anlass gegeben habe, wenn ich eine Gefahr gesetzt habe, wenn ich eine Straftat begangen habe. Dann ist es richtig, dass der Staat im Interesse aller auf mich zugreifen muss. Aber wenn ich gar nichts getan habe, dann habe ich das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Das ist auch so ein Spruch vom Bundesverfassung, das Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Gut, dann gab es also dieses Urteil vom 2. März 2010. Ich referiere kurz die Hauptentscheidungsinhalte und dann gehe ich näher auf das Urteil ein. Also, das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschriften für nichtig erklärt. Ihr erinnert euch hoffentlich, ich habe gesagt, die Nichtigerklärung ist äußerst selten. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht war wirklich böse, sonst hätte es nicht für nichtig erklärt. Das ist sozusagen ein Wink mit dem Zaunpfahl an den Gesetzgeber, also das war wirklich scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja. Es war auch nur eine 4-4 Entscheidung, also die stimmen immer ab, das sind immer 8 Richter. Und 4-4 heißt, dass auch die Hälfte des Senats der Meinung war, naja, wir machen es mal nicht so hart beim Gesetzgeber. Da sind wir ein bisschen höflicher, aber nein, war andersrum. Eindeutig angeordnet, die gespeicherten Daten sind zu löschen. Die sind zu löschen, die sind weg. Und am Tag des Urteils haben ja auch schon Anbieter angekündigt, dass sie sofort löschen. Fragezeichen, was passiert eigentlich mit den Daten, die schon übermittelt worden sind? Da gab es ja durchaus einige, auch nach den einstweiligen Anordnungen des Bundesverfassungsgerichts. Aber, und das ist sozusagen der große Wassertropfen oder der große Schwall Wasser in den Wein, das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich gesagt, die anlasslose Datenspeicherung ist nicht schlechthin unzulässig. Hat auch ausdrücklich ausgeführt, es verstößt nicht gegen die Menschenwürde. Es verstößt auch nicht grundsätzlich gegen das Telekommunikationsgeheimnis, die anlasslose flächendeckende Speicherung. Schwierig. Erforderlich ist aber eine verhältnismäßige Ausgestaltung dieser Datenspeicherung bezüglich der Datensicherheit, der Datenverwendung, der Transparenz und des Rechtsschutzes. Das sind sozusagen diese 4 Kriterien, die das Bundesverfassungsgesetz relativ neu aufgestellt hat, die in Zukunft für eine neu zu regelnde Vorratsdatenspeicherung, falls der Gesetzgeber das wirklich will, einzuhalten hätte. Jetzt gehen wir mal auf das Grundrecht des Telekommunikationsgeheimnisses zurück, Artikel 10 Absatz 1. Es ist der Schutz der Übermittlung von Informationen an individuelle Empfänger mithilfe des Telekommunikationsverkehrs vor einer Kenntnisnahme. Also, es ist ein Schutz des Inhaltes, aber nicht nur der Inhalte, sondern eben auch der Kommunikationsumstände. Also, wann ich den Telefonhörer abhöre, wie lange ich telefoniere, welche Funkzelle ich benutze und so weiter und so weiter. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt durchaus sehr interessante und sehr eindeutige Kennzeichnungen dieser Art und Weise des Eingriffes gebracht, die ich Ihnen einfach näher darstellen möchte. Es hat betont, die Vorratsdatenspeicherung ist ein besonders schwerer Eingriff, also ist nicht was nebenbei, ist ein besonders schwerer Eingriff mit einer Streubreite, wie sie die Rechtsordnung bisher nicht kennt. Das ist, glaube ich, eine zutreffende Beschreibung, die zeigt aber auf, dass das Bundesverfassungsgericht auch die Einzigartigkeit dieses Versuchs der allumfassenden Verdatung betont und auch erkennt. Es ist deswegen auch so ein schwerer Eingriff, weil es sich auf Alltagshandeln bezieht, das im täglichen Miteinander elementar ist und für die Teilnahme am sozialen Leben in der modernen Welt nicht mehr verzichtbar ist. Das heißt, wir können dem gar nicht mehr ausweichen, irgendwelche Datenspuren zu hinterlassen. Es ist elementar für unser soziales Leben. Und deswegen betrifft es eben alle. Wir können dem nicht ausweichen, deswegen große Eingriffsintensität. Denn diese Daten lassen tiefe Einblicke in das soziale Umfeld und die individuellen Aktivitäten zu. Die Auswertung der Verbindungsdaten lässt Rückschlüsse zu, die bis in die Intimsphäre reichen. Also der Begriff, der juristische Begriff der Intimsphäre ist nicht so die wie im, sag ich mal, laienhaft oder im nicht-juristischen Verständnis. Da geht es also nicht nur um sexuelle Dinge, sondern Intimsphäre ist im Grunde mein persönliches Lebensumfeld. Also das ist da durchaus weiter gedacht. Sowie detaillierte Aussagen zu gesellschaftlichen und politischen Zugehörigkeiten sowie persönlichen Vorlieben, Neigen und Schwächen. Also hier scheint wieder durch diese gesellschaftliche Dimension des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung. Es hat immer eine gesellschaftliche Dimension. Die Gesellschaft ist eine andere, wenn wir eine flächendeckende Verdatung und Erfassung haben. Und sie lassen grundsätzlich aussagekräftige Persönlichkeits- und Bewegungsprofile praktisch jeden Bürgers zu und lassen bei Gruppen die Aufdeckung interner Einflussstufen und Entscheidungsabläufe zu. Also das kennen Sie alle. Der telefoniert mit dem, der telefoniert dann mit der, mit dem, dann mit der, mit dem, dann alle wieder mit dem und dann wissen wir, aha, der ist eigentlich in diesem sozialen Netzwerk die entscheidende Figur. Das wurde ja beim Bundesverfassungsgericht auch so dargestellt. Die gesellschaftliche Dimension erkennt das Bundesverfassungsgericht. Es sagt, die anlasslose Speicherung ist geeignet, ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins hervorzurufen, das uns im Grunde daran hindert, unsere Grundrechte frei und unbefangen wahrzunehmen. Und das ist die eigentliche Gefahr. Ja? Wer immer denkt, naja, da guckt einer irgendwie und mache ich jetzt was falsch und ich werde hier beobachtet, dann traue ich mich vielleicht nicht mehr, meine Meinung zu sagen, auf eine Demo zu gehen oder ja, meinen normalen Alltag so zu leben, wie ich es für richtig finde. Das Bundesverfassungsgericht hat noch was ganz Wichtiges gesagt. Eben weil dieser Eingriff intendiert so wichtig ist, ist das eigentlich gleichzusetzen, als ob ich in die Inhalte selber reingucke. Also hier kann man sehen, wie sozusagen die Überwachung der Telekommunikationsumstände eigentlich umschlägt in eine Überwachung der Inhalte. Das erkennt das Bundesverfassungsgericht und zieht daraus auch seine Schlussfolgerung. Dennoch hält es es trotzdem für zulässig. Ich halte das für einen gewissen Widerspruch. Das hat bestimmte Gründe, EU-rechtliche Gründe, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Weil das Bundesverfassungsgericht, denke ich, trotzdem ein schlechtes Gewissen hat, betont es dann nochmal den Ausnahmecharakter und sagt, es muss also Ausnahme bleiben. Und es darf jedenfalls nicht zur Rekonstruierbarkeit aller Aktivitäten der Bürger führen. Aber naja, Und dann sagt es dann nochmal einen ganz starken Satz, dass also die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total nicht erfasst und registriert werden darf, gehört zur verfassungsrechtlichen Identität der BRD. Das ist sozusagen ein neuer juristischer Topos, neue juristische Gedankenfigur, die sagt, das darf auch beispielsweise durch die EU nicht abgeschafft werden. Und wenn die EU das versuchen würde, dann würden wir wieder unsere Grundrechtsrechtsprechung wahrnehmen. Aber für mich sind das alles so ein bisschen Dinge, wo das Bundesverfassungsgericht aus dem schlechten Gewissen heraus betont, naja, aber das soll jedenfalls nicht passieren. Also keine Bewegungs- und Kommunikationsprofile. Gut, jetzt kommen wir zu diesen Punkten, unter welchen Umständen das Bundesverfassungsgericht nach der Vorratsdatenspeicherung eine Vorratsdatenspeicherung für zulässig hält. Das ist also jetzt nicht die Rechtslage, sondern das sind Hinweise darauf, wie der Gesetzgeber möglicherweise ein neues Vorratsdatenspeicherungsgesetz machen könnte. Und da stellt das Bundesverfassungsgericht eben vier Hauptkriterien, nämlich die Kriterien an die Datensicherheit, an die Datenverwendung, an die Transparenz der Datenverwendung und an den Rechtsschutz des einzelnen Bürgers. Gut, Klammer auf, was mich da ein bisschen wundert, die Nutzung der gespeicherten IP-Adressen zur Identifizierung des Nutzers ist ohne weiteres möglich. Also die können sofort dann fragen, wer ist jetzt der Inhaber dieser IP-Adresse und das kann ohne weitere Kriterien, ohne weitere Eingriffsstellen kann das einfach mitgeteilt werden. Finde ich eigentlich auch nicht richtig schlüssig angesichts der hohen Kriterien und der großen Worte, die dort aufgebaut werden, aber das wird einfach so mitgeteilt. Die Datensicherheit lasse ich weg, weil da verstehe ich nichts davon. Ich bin ja nur Jurist. Es ist für mich interessant, dass das Bundesverfassungsgericht für mich zum ersten Male in dieser Breite sich zum Thema der Datensicherheit überhaupt äußert. Das zeigt, dass sie sich doch relativ heftig damit beschäftigt haben. Wichtig damit, dass sie sagen, die Datensicherheit muss eigentlich auf dem jeweils höchsten Niveau gewährleistet sein. Also die Datensicherheit der Daten, die die Telekommunikationsunternehmen speichern. Jetzt aber zur Datenverwendung. Also wann dürfen diese gespeicherten Daten denn verwendet werden? Da gibt es eben die drei Bereiche zur Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr und für die Geheimdienste. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht eigentlich in der Tradition seiner bisherigen Rechtsprechung, beispielsweise zum großen Lauschangriff, eben wenn Tatsachen den Verdacht einer schweren Straftat begründen. Also sie versuchen sozusagen das Fenster, für das sich Daten abrufen kann, möglichst eng zu gestalten. Das gleiche bei der Gefahrenabwehr, das ist das, was die Polizei machen kann. eben nur zur Abwehr besonders schwerer Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer einzelnen Person, für die Sicherheit des Bundes oder Landes oder eine Gemeindegefahr. Eine Gemeindegefahr ist nicht eine Gefahr, die besonders gemein ist, weil sie hinterhältig ist, sondern damit ist eine allgemeine Gefahr gemeint. Also beispielsweise ein Terroranschlag oder ein drohender Terroranschlag. Gut, die Datenverwendung für Geheimdienste ist sehr interessant. Die Geheimdienste sind ja weit im Vorfeld der Gefahrenabwehr. Also die beobachten Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnungen. Was sind Bestrebungen? Also das ist, wenn jetzt irgendwelche Leute sich zusammentun und sagen, eigentlich finden wir die Verfassung nicht so gut und wir überlegen jetzt, wie wir die abschaffen könnten oder bestimmte Grundrechte abschaffen könnten, ob die dann was tun, was irgendeine Gefahr ist, ist überhaupt noch gar nicht sichtbar. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, da ist dann sozusagen die Gefahr eigentlich nicht da. Diese Nähe der Gefahr, die es mir erlaubt, jetzt auf Vorratsdaten zuzugreifen. Also da finde ich, das ist ein richtig großer Erfolg in diesem Urteil, weil im Grunde damit eigentlich der Zugriff der Geheimdienste eigentlich praktisch unmöglich gemacht worden ist durch dieses Urteil. Finde ich eigentlich fein, weil ich der Meinung bin, dass die Geheimdienste ohnehin schon viel zu viel Macht haben. Gut, Datenverwendung, wie sieht es denn mit Vertraulichkeitsbeziehungen aus? Also beispielsweise Arztgespräche, Rechtsanwaltsgespräche, Seelsorgergespräche. War ja auch alles nicht vorgesehen, konnte also auch sozusagen alles verdatet werden. Da sagt es, sowas muss es geben, aber es definiert ganz typisch für das Bundesverfassungsgericht diesen Kreis nicht besonders genau. Also es sagt, es muss zumindest für einen engen Kreis von auf besondere Vertraulichkeit angewiesenen Telekommunikationsverbindungen muss es Ermittlungsverbote geben. Es sagt aber zum Beispiel nicht, das Gespräch zwischen Anwalt und Verteidiger darf nicht abgehört werden oder darf nicht eingegriffen werden. Oder das Gespräch zwischen Drogenberater oder sonst was. Ja? Und das sind dann genau die Dinge, wo jetzt dann in den nächsten Jahren die Debatten losgehen wird. Also sollen jetzt das Rechtsanwaltsgespräch geschützt werden, ja oder nein? Wie ist dieser eine Satz zu verstehen? Und es steht halt in diesem ewig langen Urteil eben auch nur dieser eine Satz drin. Und dann kommen dann die Juristen als Auguren und gucken dann, was könnte das bedeuten. Ich sage, natürlich brauchen wir einen Schutz der Vertraulichkeitsbeziehungen. Dann, was muss die Behörde machen? Da machen sie jetzt sehr, sehr viele Verfahrensanforderungen. Sie erinnern sich vielleicht, am Anfang habe ich gesagt, es gibt sozusagen immer Grundrechtsschutz durch Verfahren. Und das Bundesverfassungsgericht hat so eine Strategie, dass er eigentlich die Dinge immer letztendlich zulässt, aber total viele Verfahrensanforderungen drumherum baut, um eben die tatsächliche Anwendung möglichst eng zu gestalten. Also, wenn jetzt beispielsweise eine Staatsanwaltschaft sich gespeicherte Daten kommen lässt, zur Abwehr einer, Verfolgung einer schweren Straftat, dann kann sie die nicht etwa mal holen und dann mal in den Keller legen und dann mal 5 Monate später gucken, ach, brauchen wir die, sondern dann bitte sofort auswerten. Bitte sofort entscheiden, ob man es braucht oder nicht. Wenn man es nicht braucht, bitte sofort löschen und vernichten, protokollieren der Vernichtung. Also nicht. Das Bundesverfassungsgericht möchte vermeiden, dass im Grunde jetzt große Datenberge irgendwo entstehen, die da rumliegen und dann mit irgendwelchen anderen Dingen verknüpft werden können. Das zentrale Problem ist immer die Frage der Zweckänderung. Also eine Behörde hat irgendwo ein Datum herbekommen, braucht es dann aber nicht mehr, aber lässt es erstmal liegen und dann hat es ein anderes Verfahren. Ach, da drüben haben wir ja noch ein paar Daten, dann gucken wir da mal rein oder so, was das denn bringt. So, das ist eine Zweckänderung. Die Zweckänderung ist ganz, ganz gefährlich, weil nämlich dann, sage ich mal, diese unendliche Verknüpfbarkeit der Daten zum Tragen kommt. Das sagt das Bundesverfassungsgericht. Zweckänderung ist grundsätzlich unzulässig. Sie ist nur dann zulässig, wenn der Zweck, für den es jetzt benutzt wird, wenn er auch dafür hätte erhoben werden können. Wahrscheinlich ganz schwer verständlich. Beispielsweise, ich habe jetzt nach der Vorratsdatenspeicherung Daten bekommen als Staatsanwalt. Dann überlege ich mir, kann ich die auch nehmen? Wenn ich diese Daten auch beispielsweise über einen rechtmäßigen großen Lauschangriff hätte erheben können, dann muss ich keinen großen Lauschangriff machen, sondern kann gleich diese Daten nehmen, wenn die Eingriffsvoraussetzungen gleich sind. Also vielleicht einfach merken, Problem der Zweckänderung. Natürlich Protokollierung und Kennzeichnung, ganz wichtig, Kennzeichnung der weitergegebenen Daten, dass eben keine Vermischung stattfinden kann und nicht mehr nachvollziehbar ist, wo die Daten herkommen. Grundsatz der Transparenz ist der dritte Grundsatz. Das Bundesverfassungsgericht hält an dem uralten Grundsatz fest, im Grundsatz eine offene Verwendung, offene Erhebung von Daten. Das ist zwar der Grundsatz, der aber eigentlich in der Praxis die absolute Ausnahme geworden ist. Deswegen, wenn eben nicht offen verwendet wird, dann mindestens eine nachträgliche Benachrichtigung. Und wenn nicht benachrichtigt wird, dann muss wenigstens ein Richter oder ein Richterkollegium darüber entscheiden, dass nicht benachrichtigt wird. Das ist sozusagen der Versuch eines Schutzes jenseits des eigenen individuellen Rechtsschutzes. Wenn ich nachträglich benachrichtigt werde, also meine Verbindungsdaten wurden jetzt von der Polizei in Chemnitz in dem und dem Zeitraum benutzt, dann kann ich ja zum Gericht gehen und sagen, bitte Gericht, überprüfe mal, ob das rechtmäßig war. Deswegen die Benachrichtigung. Vierter Grundsatz, effektiver Rechtsschutz. Wichtigste Vorbehalt, wir brauchen einen Richtervorbehalt. Also das geht alles nur noch mit Richtervorbehalt. Es muss immer ein Richter sagen, ist in Ordnung, dass du diese Daten hernimmst. Ich glaube, das ist eine relativ große Hürde. Nicht deswegen, weil die Richter besonders genau prüfen. Alle Erfahrungen zeigen, dass die Richter da sehr lässig sind, sondern einfach den Antrag oft abzeichnen. Aber Richter sind überlastet und deswegen überlegt man sich, ob man tatsächlich diesen Antrag stellt. Allein gibt es dort Engstellen durch die Verfahren, die abgearbeitet werden können. Das ist schon ganz groß. Okay, ich mache jetzt, glaube ich, mal weiter. Vielleicht noch der letzte Punkt. Das Bundesverfassungsgericht sagt, naja, ihr könnt ja auch für eine fehlerhafte Datenverwendung Verwertungsverbote oder Schadensersatz machen. Also wenn tatsächlich was falsch erhoben worden ist, dann darf das auch nicht in irgendeinem Zusammenhang verwertet werden. Also in Prozessen oder sonst wo. Gut. Was folgt jetzt daraus? Also erstens, die Vorschriften sind unmittelbar nichtig. Löschung der gespeicherten Daten. Aber was passiert eigentlich mit den übermittelten Daten, die jetzt schon bei der Staatsanwaltschaft rumliegen? Es war ja so, dass das Bundesverfassungsgericht ja zwei einstweilige Anordnungen im Jahr 2008 gemacht hat und dann hat gesagt, erstens, ihr dürft weiter speichern und zweitens, ihr dürft auch Daten euch herholen, euch übermitteln lassen als Polizei oder Staatsanwaltschaft, wenn es eben um die Verfolgung besonders schwerer Straftaten geht. Und das ist auch, hat auch stattgefunden. Jetzt kann man natürlich sagen, die Vorschriften sind nichtig. Also ist die Rechtsgrundlage eigentlich entfallen. Also müssten eigentlich auch diese übermittelten Daten nicht verwendet werden dürfen. Andererseits könnte man aber argumentieren, das Bundesverfassungsgericht hat eindeutig zu erkennen gegeben, wenn diese Voraussetzungen eingehalten sind, dann ist das möglich. Und da gibt es sicher jetzt ein paar Juristen, die sagen werden, aha, den können wir jetzt also jetzt schon verwenden, auch wenn kein Gesetz dafür besteht, weil Karlsruhe hat ja gesagt, dass das im Grunde geht. Also ich vermute mal, dass gerade um diese Frage in den nächsten Monaten noch der juristische Streit gehen wird. Es war ja schon am Tage des Urteils zu erkennen, dass Herr de Maizière gesagt hat, wir brauchen ganz dringend ein neues Gesetz und Leuthäuser-Schnarrenberger gesagt hat, nein, wir brauchen kein neues Gesetz. Also das wird jetzt hier natürlich heftig gestritten werden. Ich denke mal, es wird im Grunde über kurz oder lang ein neues Gesetz geben, was versucht, sich eben an diesen Kriterien des Bundesverfassungsgerichts lang zu hangeln. Und die FDP wird wahrscheinlich ein bisschen mehr einengen, die CDU sehr deutlich ausweitend. Und ich nehme an, dass am Schluss das rauskommen wird, dass man wieder versucht, wie immer, die Hürden, die das Bundesverfassungsgericht aufgebaut hat, wirklich bis zum Letzten auszudehnen, also bis es quietscht und knarrt, um eben eine möglichst breite Vorratsdatenspeicherung und Verwendung wieder hinzukriegen. Und dann wird es natürlich wieder nach Karlsruhe gehen und dann werden die wieder entscheiden. Und also das ist ja dieser ewige Gang, der Lauf der Dinge. Was ich viel spannender finde, die EU möchte die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie überprüfen. Und da ist jetzt dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts durchaus sehr spannend und interessant, weil eben das Bundesverfassungsgericht im europäischen Verbund, wie auch im weltweiten Verbund, ein sehr hohes Ansehen hat und die ganzen Länder durchaus gucken, was haben die denn hier so entschieden. Das heißt, ich glaube, es gibt jetzt eine reale Chance, dass die Hauptkriterien oder die Haupthürden, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, vielleicht auch in die EU-Richtlinie eingebracht werden können, zumal das Europäische Parlament jetzt ja nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrages wesentlich selbstbewusster geworden ist, weil es ja auch wirklich was zu entscheiden hat, also Stichwort Ablehnung SWIFT-Abkommen. Also ich denke mal, dass jetzt über das Europäische Parlament jetzt auch diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch in die neue Richtlinie vielleicht eingebracht werden wird. Und dann hätte das natürlich auch eine ganz andere Diskussion in Deutschland, weil wir können ja nur im Rahmen dieser EU-Richtlinie was regeln. Also ich denke mal, das ist eigentlich die spannende Geschichte, die es in den nächsten Jahren und Monaten gehen wird. Okay, die Adressen sind bekannt. AK-Datenbanken ist der nachfolgende Vortrag. Meine Daten gehören mir und jetzt freue ich mich, wenn es noch Nachfragen oder Diskussionsbeiträge gibt.
Eine Frage, wo fangen eigentlich Staaten an, wo hören sie auf? Nehmen wir mal an, ich stelle eine Sekretärin ein, die macht leider nichts. Ich stelle eine Sekretärin ein, ja. die macht weiter nichts, als das alles abzutippen und dann löscht sie die Daten vom Speicher. Und hat die Daten aber auf Papier.
Ja, es geht hier um Telekommunikationsdaten, also Daten, ja, die gespeichert, übermittelt werden über elektronische Vorgänge.
Aber die kann ich auch abtippen auf Papier und habe sie immer vorrätig.
Richtig. Da gelten dann andere Grundrechte. Also im Grundsatz sind es auch Daten, die zu schützen sind, nur das sind dann andere Grundrechte auch einschlägig. Es geht ja sozusagen um diese besondere Schutz- oder Anforderungen für Daten, die elektronisch übermittelt werden. Natürlich ist auch das Wort, das gesprochen wird im Raume, natürlich auch geschützt. Ja, oder wenn ich was schreibe oder wenn ich ein Tagebuch führe, also wenn ich körperliche Dinge habe, die sind natürlich auch geschützt. Aber es gibt eben spezifische Gefahren eben über die aufgrund der elektronischen Ermittlung von Daten. Und darauf geht das ein, diese Rechtsprechung.
Wenn ich auf eine Internetfalle reingefallen bin und mir jemand schreibt, wir haben Ihre Daten und können Ihren Computer ausfindig machen, soll ich dann darauf reagieren oder wie sieht das jetzt so aus? Also speziell, wenn mir jemand schreibt, seit der Vorratsdatenspeicherung können wir Ihren Computer ausmachen.
Jetzt habe ich Sie gesehen und ich habe Ihre Frage trotzdem nicht verstanden.
Okay, also meine Frage ist, wenn ich aus Versehen irgendwie auf so eine Fake-Seite gekommen bin im Internet und mir wird dann gedroht, ja, bitte tun Sie jetzt mal irgendwelche Zahlungen machen, wir haben Ihre Daten von Ihren Internetverbindungen und wir können sie ganz leicht ausfindig machen. Wie soll man darauf reagieren, beziehungsweise ist es rechtens, wenn man mich so bedroht?
Also eine Bedrohung ist überhaupt nicht rechtens. Wir sind hier nicht im Bereich, das ist ja praktisch der privatrechtliche Bereich. Also diese ganzen Debatten, die ich hier führe, ist ja, wenn der Staat auf den Computer oder auf meine Telekommunikationsverbindungen zugreift. Das ist im Grunde sowas wie irgendwie, wenn ich unfair im Zeitschriftenabo irgendwie versorgt werde oder wenn, also das ist eine andere Problemlage. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Aber ist aber natürlich auch rechtswidrig und nicht in Ordnung.
Hallo.
Ach, hallo Jens.
Genau. Also du hast ja jetzt ausgeführt, dass das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich erlaubt hat, diese anlasslose Speicherung durchzuführen, wenn diese Bedingungen eingehalten sind. Mein Eindruck ist, dass die Hürden in der Praxis so hoch sind, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, quasi so ein Gesetz zu schaffen. Ist mein Eindruck richtig oder würdest du sagen, man könnte so ein Gesetz schaffen und trotzdem das durchführen? Oder ist quasi sozusagen diese Schaffung der Hürden einfach nur, also wurde die nur gemacht, um die möglichst hochzulegen, dass am Ende effektiv das Gesetz gar nicht gemacht wird?
Also das Bundesverfassungsgericht unterscheidet ja ganz deutlich zwischen der Speicherung und der Verwendung. Und bei der Speicherung nimmt es eigentlich überhaupt keine Einschränkungen vor, sondern sagt, die anlasslose Speicherung ist eigentlich möglich. Und setzt mit den Schutzvorschriften erst bei der Frage an, dürfen sie abgezutscht werden und dürfen sie verwendet werden von Staatsanwaltschaft und so weiter und so weiter. Ich denke, die können so ein Gesetz machen. Das ist kein Problem. Weil im Grunde ist das eigentlich, habe ich so den Eindruck, das Niveau wie die Rechtsprechung zum großen Lauschangriff, wo es eben um den Zugriff auf Inhalte ging, nicht auf Verbindungsdaten. Und im Grunde stellen die das jetzt nach meinem Eindruck eigentlich gleich. Also die Hürden, die dort aufgebaut werden, sind eigentlich ähnlich. Die können so ein Gesetz machen, bin ich mir relativ sicher. Also, wie gesagt, der Jubel ist da, der ist auch richtig, aber das Thema ist überhaupt nicht ausgestanden. Also ich glaube, das muss man einfach einschätzen. Die können so ein Gesetz machen und die werden so ein Gesetz machen.
Ich finde es so ein bisschen lustig, dass das gesamte Gesetz für nichtig erklärt wurde. Fällt dir jetzt spontan noch andere Gesetze ein, die für nichtig erklärt wurden?
Wie überhaupt oder im Zusammenhang mit diesem Urteil? Das kommt schon vor, aber selten. Also es kam früher öfters vor, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich aber eingebürgert, dass sie eine verfassungskonforme Auslegung machen, beziehungsweise wenn sie das Gesetz wirklich für total verfassungswidrig halten, dass sie dann eine Frist von 1 bis 2 Jahren setzen, bis zu dem der Gesetzgeber dann dieses Rechtsgebiet anpassen muss. Also irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt ein völlig anderes Beispiel. Zum Beispiel diese Argen, also Zusammenarbeit zwischen Bundesagentur und Kommunen, wurde vor 3 Jahren für verfassungswidrig erklärt. Da muss bis Ende des Jahres muss eine neue Rechtslage her, Punkt. Also das ist eigentlich das Normale, dass es sagt, also macht man das ordentlich bis in 1-2 Jahren. Das hätten sie ja auch machen können, haben sie aber nicht. Und das ist ein Zeichen, dass sie eigentlich wirklich ärgerlich waren. Das war dort hinten, glaube ich. Ich glaube, Sie hatten eine Frage, oder?
Hier oder sonst war, hatte oder? Ich jetzt das Mikro. Ich habe mal eine Frage hier ja. bezüglich, müsste jetzt nicht einfach das Lena, also diese Behördendatenspeicherung, wo sie automatisch die Arbeitgeber die Daten übermitteln?
Ach, Elena.
Ja. Elena, ja. genau. Ja. Lena, ja. Ich habe gestern Abend ARD geguckt, verdammt. Also wäre das nicht eigentlich, widerspricht das nicht auch total den Grundsätzen und andererseits das BKA-Gesetz. Also ich habe eigentlich ehrlich gesagt mehr Angst gehabt vor dem BKA-Gesetz, dass das ja schon seit Ende 2008, Anfang 2009 in Kraft ist. Das BKA darf ja einfach in die Wohnung reinstürmen, praktisch ohne, dass man vorher informiert wird und man braucht auch nicht informiert werden darüber, was das BKA jetzt von einem weiß und so weiter. Und da gibt es ja einige Dinge, die auch wirklich... Ich sag mal, diesen Grundrechten, die ihr da, oder die du da eben vorher aufgezählt hattest, eben Unverletzlichkeit der persönlichen Intimsphäre und so weiter, widersprechen. Und also aus meiner Sicht widersprechen die sich diese 3 Gesetze, also BKA-Gesetz, diese Elena und jetzt das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, eklatant. Jo.
Also im BKA-Gesetz war auch so eine Vorschrift zum Abzutschen von Vorratsdaten drin. Und die ist dann auch jetzt weg, sozusagen. Also die hatten auch so eine Abrufgeschichte zur Gefahrenabwehr drin. Und das müsste in Zukunft dann auch hier diesen Anforderungen, also nur zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Leben, Leib und Freiheit, Bestand des Bundes oder eine allgemeine Gefahr gemacht werden. Elena ist ein bisschen was anderes. Das ist ja eine Datensammlung, die jetzt dem Zweck der besseren Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten und sonst was dient. Da gibt es ja sozusagen einen Zweck. Das ist also nicht anlasslos, sondern eben Anlass, dass ich Arbeitnehmer bin. Es ist natürlich insoweit durchaus vergleichbar, weil der Anlass so dermaßen breit ist, dass natürlich da alles irgendwie drunter fällt. Das ist ganz klar. Und deswegen passt es nicht ganz, aber es passt von den Grundgedanken her schon. Und natürlich ist Elena geeignet, eben auch in einem Bereich Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung oder auch SV, also mit meinen Sozialversicherungsbeziehungen, ganz wesentliche Ausschnitte meines Lebens total zu verdaten und offen zu legen. Und das ist eigentlich nach den Grundsätzen, also keine Bewegungsprofile, keine Kommunikationsprofile, keine Persönlichkeitsprofile. Also da hat sich das bundesverfassungsrecht festgelegt. Das darf es nicht geben. Aber es lässt halt immer wieder kleine Ausschnitte so ein bisschen zu unter gewissen Hürden. Und die Frage, die am Horizont auftaucht, ist, wann ist eigentlich die Salami wirklich ganz abgesäbelt? Und eigentlich ist sie bald ab, eigentlich ist sie schon durch. Ja? Aber das bundesverfassungsrecht deutet es zwar immer an und sagt, das war das mit der Verfassungsidentität. Das, was ich dort hingeschrieben habe, das steckt da dahinter. Das wissen die, aber die haben das noch nicht juristisch richtig in den Griff gekriegt, außer den Obersätzen. Sie sagen einfach, das darf nicht sein. Hier, dieser Satz, dass die Freiheitswahrnehmung der Bürger nicht total erfasst und registriert werden darf, gehört zur Verfassungsidentität der Bundesrepublik. Also das ist eben diese Schwierigkeit, auch wie Rechtsprechung oder wie Verfassungsrechtsentwicklung sich vollzieht. Die haben das Problem erkannt. Sie sagen den Grundsatz, und jetzt robben sie sich so langsam dran und sagen, naja, Vorratsdatenspeicherung nicht. Und bei Elena wird es genauso laufen. Ja, also das geht auch viel zu weit und das ist eine Schweinerei. Und bei, was ich bei Kfz-Scannen oder bei Online, es gibt ja tausende Baustellen. Und sie sagen, es darf nicht so viel sein, dass ich total umstellt bin und dann im Grunde total erfasst werden kann. Das darf nicht sein. Aber ob ich jetzt an der Elena vielleicht noch das Datum oder dann das Datum, das ist genau die Geschichte, wo sie noch nicht so richtig den Weg gefunden haben. Schwierig, ja?
Ach, hier, ja. Sie haben ja vorhin über das informationelle Selbstbestimmungsrecht ja geredet und ist ja natürlich jetzt wichtig, dass natürlich jetzt in Bezug Richtung des Staates Barrieren aufgebaut worden sind. Finde ich gut. Wie sieht es denn aber jetzt aber mit dem zweiten Block aus? Der zweite Block ist ja zum Beispiel die ganze wirtschaftliche Zugriff eben halt auf die Daten der Vorratsdatenspeicherung. Und wenn ich sage, die Freiheitswahrnehmung der Bürger darf nicht total erfasst werden, das, was die Musikindustrie und so weiter und die Filmindustrie da abzieht, ist ja wohl ein Eingriff genau in diesem Bereich. Und dort wird im Prinzip eigentlich kein Schutz bis jetzt angeboten hinsichtlich des Bürgers, wie er sich wehren kann. Beispielsweise, wir haben diese dilettantische Erfassung der IP-Adressen, wo nachgewiesen wurde, dass im Prinzip Schindluder damit getrieben wurde. Das heißt, die Zuordnungen sind willkürlich teilweise geschehen, unbescholtene Bürger sind belästigt worden und der unbescholtene Bürger hat gar keine Chance, sich offensiv im Prinzip zu wehren. Und es ist im Prinzip ein Monopol aus Rechteverwertern und Leuten, die im Prinzip nichts weiter damit zu tun haben, wurden als Knete zu machen, ausgeliefert. Den Schutz hat er nicht. Und insofern finde ich, dass der Bereich Staat und diese Wirtschaft, der wirtschaftliche Zugriff nämlich sehr wohl auch relevant sind in, ja, im doppelten Zugriff. Ja. Gegen den einen wurde was gemacht, gegen den anderen fehlt es noch, finde ich jedenfalls.
Jetzt versuche ich mal, mich antwortet Jurist, nee, ich sage erstmal so, Sie haben natürlich recht, wenn man immer sozusagen im Verhältnis Bürger-Staat sich bewegt, dann gerät leicht aus dem Blick, dass eigentlich in der sogenannten freien Wirtschaft oder in der sonstigen Welt die Zugriffe, die von zivilgesellschaftlichen Akteuren auf meine Daten gehen, eigentlich viel intensiver, schlimmer und schamloser sind, als die, die der Staat macht. Das muss man vergessen, muss man immer im Kopf behalten. Deswegen ist es auch richtig, nicht so sehr von Überwachungsstaat, sondern von Überwachungsgesellschaft zu sprechen, weil man muss die Gesellschaft immer im Blick haben. Wenn ich jetzt versuche, mich juristisch dem zu nähern, dann fällt mir natürlich sofort ein, Drittwirkung der Grundrechte, großes Problem. Also die Grundrechte gelten immer nur im Verhältnis zum Staat. Und deswegen sind sie immer ein bisschen blind und muss man die ein bisschen ummodeln und ein bisschen denken, im Verhältnis zwischen Bürgern. Da gibt es sozusagen, es ist im einen Bürger und im einen Bürger. Also der die Musikindustrie, die jetzt irgendwas von mir speichert und ich zur Musikindustrie, wie kann ich mich dort wehren? Da gibt es dann diese Formel seit 50 Jahren, die Grundgesetz ist eine objektive Wertordnung, das heißt, es muss auch da irgendwie gelten. Aber was das dann im Einzelnen bedeutet, das bleibt eben dann im Offen. Aber da ist dann auch der Gesetzgeber gefragt, der einfache Gesetzgeber, der Bundestag, der muss dort Schutzvorschriften einfach neu schaffen. Und das kann er tun und das ist eine Frage des politischen Willens, ob er das tut. Also da ist es mir jetzt nicht so einleuchtend, wie es jetzt da gehen müsste, aber jetzt bei der Frage von ihr, also Elena, bekannt, Arbeitnehmerdatenschutzgesetz gibt es nicht, ja, ist dringend erforderlich. Wir haben bis jetzt im Bundesdatenschutz nur eine allgemeine Abwägungsklausel zwischen Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers. Das reicht natürlich überhaupt nicht aus. Wir brauchen ein ausformuliertes Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Also Beispiel keine Videokamera in Sozialräumen oder sonst was oder keine Kontrolltechnik irgendwie für Leistungskontrollen. Diese ganzen Dinge, die ja seit Jahren diskutiert. Oder wir kennen ja die Exzesse von den großen Firmen, also Bahn und sonst was. Das ist aber die Aufgabe der Ausgestaltung, einer freiheitssichernden Ausgestaltung der Rechtsordnung. Ja. Tut mir jetzt leid, dass es nicht intensiver ist.
Hier oben. Es spielte vorhin schon eine Rolle, hier oben.
Ja, ja.
Es spielte vorhin schon eine Rolle, dass das Urteil im Prinzip nur die...
Nee, ist es Gott, ich will dich nur sehen. Ja.
Gut, okay. Dass das Urteil im Prinzip nur den Zugriff auf die Daten limitiert oder unter strenge Vorschriften stellt, die Speicherung an sich aber erstmal nicht untersagt wurde. Dass da der Grund eventuell ist, sich nicht gegen EU-Recht zu stellen oder so, das hatten Sie mit angedeutet, nicht weiter vertieft. Das Problem ist aber, dass die Datenerfassung erstmals in dieser Breite komplett outgesourced wurde. Ja? Es ist nicht mehr so, dass Behörden mal eben Daten erfassen. Da ist schon mal die eine Frage, wie gut können Behörden damit umgehen, sondern wir machen es jetzt so, dass wir das auf hunderte und tausende Provider verteilen, wo auch zehntausende mehr oder weniger verantwortliche Personen damit involviert sind. Welche Rolle spielte das, also gerade die Frage, nur nicht erfasste Daten sind sichere Daten, welche Rolle spielte das vor Gericht und ist das in dem Urteil irgendwie mit erwähnt worden?
Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit der Frage, ob denn jetzt das ein staatlicher Eingriff ist, also der dem Staat zuzurechnen ist, beschäftigt, weil ja private Telekommunikationsunternehmen zur Speicherung verpflichtet sind und so. Und hat dort relativ stringent und ohne große Argumentation gesagt, also da die Telekommunikationsunternehmen überhaupt keinen Ermessensspielraum haben, sondern total in Dienst genommen werden, wie es dann juristisch heißt, für diese Sache, deswegen rechnen wir das dem Staat 1:1 zu. Also es hat so getan, als ob es sozusagen ja ein staatlicher Eingriff ist. Die Unternehmen haben sich ja auch durchaus gewehrt und haben gesagt, also das ist ein Eingriff in Artikel 12 in meine Berufsfreiheit, weil ich muss hier was machen, ich muss Kosten aufwenden und so weiter, ich muss Organisationsvorkehrungen treffen. Das hat das Bundesverfassungsgericht, denke ich, auch etwas leicht hin abgewiesen. Also ich denke, da hat sie sich ein bisschen zu leicht gemacht. Bezüglich der Frage, wie viele Leute dort dann Zugriff haben oder nicht, das ist eben die Frage der Datensicherheit. Und da hat das Bundesverfassungsgericht schon gefordert, dass die eben abgetrennt gehalten werden, dass da bestimmte Zugriffsrechte, also das muss halt eben datensicher gehandhabt werden nach dem höchsten jeweiligen Standard, dass eben solche Dinge nicht passieren, dass die nicht irgendwie jeder zugreifen kann und sonst was. Es hat es abstrakt gefordert und jetzt ist der Gesetzgeber aufgerufen, ja, das auszuführen.
Gibt es noch Fragen? Da unten habe ich noch Leute. Wir hatten uns schon.
Hier unten war noch.
So, ich weiß jetzt nicht, wer sich zuerst gemeldet hat. Ich probiere es jetzt einfach mal hier.
Ich hätte noch eine Frage so zum prinzipiellen Wechselspiel zwischen Legislative und dem Bundesverfassungsgericht. Ich bin jetzt als Laie eigentlich der naiven Meinung, dass man das hätte sehen können, dass dieses Vorratsdatenspeicherungsgesetz nicht so in dieser Form mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Nun sind aber ein wesentlicher Teil der Politiker ja Juristen und müssten das doch auch sehen. Ich frage mich, woran liegt es dann, dass man trotzdem solche Gesetze beschließt? Liegt es daran, dass man so wie beim Bazar so handeln will, dass man sagt, ich biete jetzt so viel und der andere sagt, nein, das kostet aber viel mehr und man versucht sich dann mittendrin zu einigen? Oder was ist der Grund, warum man überhaupt solche Gesetze beschließt?
Also es gibt seit bestimmt 15 Jahren, 20 Jahren eine Tendenz bei den sogenannten Sicherheitspolitikern, gerade der konservativen Seite, aber das geht weit bis auch in die Kreise der SPD rein, die eben ganz dezidiert der Auffassung sind, dass man eben, dass das System, das klassische polizeirechtliche System, Gefahr und Störer, also nur Zugriff, wenn eine Gefahr da ist und nur Zugriff, wenn es einen Störer gibt und nur auf Zugriff auf den Störer, dass das veraltet ist und dass das den grundsätzlichen Anforderungen des Terrorismus, der digitalen Welt nicht mehr genügt. Der Meinung sind die, das sagen die auch. Und deswegen machen sie auch solche Gesetze. Und sie sind eigentlich grundsätzlich der Meinung, dass das Bundesverfassungsgericht hier schief liegt. Das ist also sozusagen ein Clinch und die versuchen es halt immer wieder. Ich würde auch sagen, es war, also nach den Urteilen großer Lauschangriff, nach Urteil Online-Durchsuchung, Kfz-Kennzeichnung, war es völlig offensichtlich, völlig klar, dass das Urteil auffliegt. Das war überhaupt keine Frage. Ja? Aber man hat es trotzdem gemacht, weil man es immer wieder versucht. Man versucht, das Bundesverfassungsgericht unter Druck zu setzen, damit es endlich willfährig ist und sozusagen dort auch das Tor weiter öffnet. Der hat noch einen zweiten Teil von der Frage. Das habe ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles erschlagen habe. Also meines Erachtens hätte man es wissen müssen, aber dahinter steht ein Grundkonflikt. Die versuchen es einfach immer wieder. Und dementsprechend, ich meine, wenn man dann an dem Tag, das ist ja wirklich, man kann ja wirklich da die Scheibe reinlegen und seit 15 Jahren das gleiche Video sich dann angucken. Also die Polizeigewerkschaft sagt dann, also jetzt bricht die Sicherheit in Deutschland zusammen. Also es ist immer der gleiche Müll, immer der gleiche Schwachsinn. Ja? Da wird das Volk bewusst für dumm verkauft. Ja? Und bei jedem Einzelnen. Was?
Ich wollte jetzt nicht
in der ersten Reihe, der hat sich schon ewig gemeldet. Oder?
Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ansonsten, tut mir leid.
Wir müssen Schluss machen, oder?
Genau, es wäre dann jetzt die letzte Frage an dieser Stelle. Es tut mir sehr leid, aber wir haben ja dann noch einen Referierenden. Deswegen, ich hoffe, man kann sich noch irgendwie draußen dann nochmal unterhalten.
Ich höre mir jetzt aber den nächsten Vortrag an, weil der passt dazu.
Genau.
Ja, hallo, ich wollte mal fragen, wer muss und wer darf jetzt eigentlich diese Daten, ich nenne es mal Vorratsdaten, speichern? Also jeder weiß ja erstmal die großen Internetprovider. Aber wo hört das auf? Wo ist denn da die Grenze? Wenn ich jetzt mir vorstelle, zum Beispiel, ich möchte nicht, dass meine Daten vielleicht irgendwo gespeichert werden, denke ich mir, könnte ich ja mir irgendwo irgendeinem Einmannunternehmen einen kleinen Server mieten und gehe dann über den dann ins Internet. Muss jetzt diese kleine Firma das auch speichern? Und wenn ich zum Beispiel auf diesem Server einen Proxy-Server in öffentlichen betreibe, werde ich dann privat mehr oder weniger auch pflichtig, irgendwelche Daten zu speichern oder darf ich das gar nicht oder wie ist das? Kann man dem das so umgehen oder kommt man selbst in eine Pflicht oder was sind jetzt diese Vorratsdaten, um die es geht und was sind wieder private andere Daten, wo ich vielleicht mit anderen Gesetzen...
Also jetzt schwimme ich ein bisschen, da müsste ich das Gesetz vornehmen, aber ich würde sagen, ja, jeder, der sozusagen kommerziell private Kommunikationsverbindungen oder nicht kommerziell Verbindungen anbietet, die praktisch Telekommunikationsverbindungen herstellt, ist damit drin. Oh, das ist dann die Frage mit privaten Netzwerken. Ja, das ist ja auch Übertragung und ist ja schwammig. Es geht ja ein bisschen private WLAN, wenn er anfragt, dann keine Ahnung. Wo ist da die Grenze? Jetzt bitte ich um Ihr Verständnis, dass ich dort an der Stelle passe. Okay. Gut, da müsste ich nochmal ins Gesetz gucken.
Ja, an dieser Stelle, es bleibt spannend, weil es geht im nächsten Vortrag um Hol dir deine IWO-Akte, Kampagne gegen ausufernde polizeiliche Registrierung. Passt also zum Thema. Ich merke, der ein oder andere möchte trotzdem noch woanders hin. Wir machen eine ganz kurze Pause und melden uns dann in 5 Minuten gleich wieder.